Also, es geht heute um Psalm 73. Und 73, dieser Psalm, ist deswegen so besonders, weil er eine Art Durchgangstür darstellt in ein Psalmbuch. Das Buch der Psalmen, was wir als Ganzes kennen, besteht nämlich eigentlich aus mehreren Teilen. Und immer zu Beginn eines neuen Teils gibt es wie so eine Art Eingangspforte, die so ein bisschen den Ton setzt für das, was dann kommt. Psalm 73 ist quasi auch so eine Durchgangspforte zum dritten Psalmbuch. Und dieser Psalm ist deswegen ganz besonders auch gebaut, auch gedichtet. Wenn man, sag ich mal, mit der ursprünglichen Sprache sich beschäftigt, sieht man, der ist sehr kunstvoll gedichtet, mit sehr viel Arbeit entworfen worden. Das kommt manchmal im Deutschen nicht mehr so ganz rüber, dann kriegt man manchmal so eine kleine Anmerkung in der Bibel, die einem das kurz erklärt. Aber das ist ein sehr besonderer Psalm. Im Buch der Psalmen werden so ziemlich alle Emotionen, die wir als gläubige Menschen durchlaufen können, abgebildet. Das heißt, wenn man die mal ganz durchlesen würde, gibt es vermutlich kaum irgendetwas, was nicht auftaucht, was wir als Emotionen und auch, sag ich mal, Dinge, die uns bewegen, vorkommen kann. Im Psalm 73 ist es unter anderem das Thema der Verzweiflung. Und wenn du jetzt gerade hier drin sitzt und sagst, es ist aber ein reichlich negativ klingendes Thema für eine Predigt irgendwie, wenn man schon gleich so negativ darüber nachdenkt, dem würde ich den Ratschlag geben, hör dir die Predigt von letzter Woche nochmal an über Psalm 63. Die beiden gehören, denke ich, sehr eng zusammen, auch inhaltlich sehr eng zusammen. Also wenn du das ein bisschen ausgleichen möchtest, würde ich dir raten, hör dir diese Predigt auf jeden Fall nochmal an. Darf man als gläubiger Christ überhaupt verzweifeln? Als gläubiger Mensch überhaupt verzweifeln? Oder ist das nicht Ausdruck von Sünde? Und dazu möchte ich jetzt erstmal den Psalm lesen. Und zwar möchte ich den lesen aus der neuen Genfer Übersetzung und ihr könnt gerne hier vorne mitlesen. Ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte, von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleibt von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt, jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. All deine Taten will ich weitererzählen. Dieser etwas längere Psalm will uns eine Antwort auf die Frage geben, ob Verzweiflung letztendlich Sünde ist. Und am Anfang bekommen wir einen Hinweis, um wen es sich handelt, der da schreibt. Da reden wir von Asaf. Asaf war ein Komponist, man könnte sagen, der Vorsteher einer Sängergilde, die Lieder geschrieben hat, die im Tempel gesungen wurden. Man könnte heute, wenn man das wollte, versucht zu übertragen, sagen, der ist im Grunde so eine Art Lobpreisleiter gewesen. Und einige Psalmen kommen aus seiner Feder. Und ich finde, das ist sehr bewegend, wie er schreibt und auch was er schreibt. Und zunächst mal ist festzustellen, Asaf ist tatsächlich hier gerade eigentlich am Verzweifeln. Ich möchte euch einladen, euch nochmal den ersten Vers anzusehen. Da heißt es, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Klingt doch erstmal super, oder? Und sagen würde, eigentlich klingt das doch nach einer wirklich guten Nachricht. Und wenn man in der Bibel nachliest, wird man sehen, an vielen Stellen verspricht Gott das und sagt, ja, ich werde mich um euch kümmern. Euch wird es gut gehen, wenn ihr an mir dran bleibt. Dann werde ich euch versorgen. Das Problem ist, also das nennt sich der sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also man sagt, wenn ich Gottes Nähe suche, wird es mir wohlgehen. Wenn ich sie nicht suche, werde ich ins Straucheln kommen. Das Problem, was Asaf nun hat, ist, dass er genau das Gegenteil davon eigentlich gerade erlebt. Also ziemlich genau das Gegenteil von dem erlebt, was er da eigentlich sagt. Und zwar scheitert Asaf an dieser Stelle an der Beobachtung, dass es denjenigen, die von Gott nichts wissen wollen, die werden hier die Gottlosen genannt, das sind keine Atheisten, muss man dazu sagen, das gab es damals so in dem Sinne noch nicht, sondern das waren Menschen, die gelebt haben, als ob es Gott nicht gibt und ihn einfach nicht ernst genommen haben als denjenigen, der die Welt geschaffen hat und auch ein Anrecht auf mein eigenes Leben hat. Das sind die sogenannten Gottlosen hier. Und er sieht, wie es denen geht und kommt eigentlich zu dem Schluss, denen geht es doch viel besser als denjenigen, die Gott nachfolgen. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Oberflächlich betrachtet ist es eine Frage der Gerechtigkeit. Also man könnte sagen, Asaf ärgert sich darüber, weil er sagt, das ist doch ungerecht. Wir mühen uns hier quasi ab, versuchen ein gutes und integeres Leben zu führen. Wir wollen Gottes Gebote halten und dann geht es uns quasi im Ergebnis schlechter als denen, die es nicht tun. Ich glaube aber, dass es an dieser Stelle ein bisschen an der Sache vorbeigeht. Eigentlich verzweifelt Asaf nicht an fehlender Gerechtigkeit hier auf der Erde, dass es nicht fair zugeht vielleicht, sondern eigentlich verzweifelt er an Gott. Denn wer sorgt denn eigentlich dafür, dass es den Guten gut geht und den Bösen schlecht ergeht? Eigentlich wäre das doch Aufgabe von Gott, dem Richter. Asaf verzweifelt also nicht nur an irgendeiner Beobachtung, die er hat, sondern letztendlich verzweifelt er an Gott. Und das ist daran deutlich, wenn man sich vor Augen führt, was der Unterschied zwischen Zweifel und Verzweiflung ist. Sabine hat gerade schon darauf hingewiesen. Im Wort Verzweiflung steckt ja auch das Wort Zweifel. Aber da gibt es, denke ich, einen ganz gewaltigen Unterschied. Zweifeln, das kann ich mit meinem Kopf machen, das ist eine Überlegung und ich bin vielleicht verunsichert, wenn ich an irgendetwas zweifle. Aber wenn ich verzweifelt bin, kommt da noch eine große Perspektivlosigkeit hinzu. Also man sieht da gar keinen Ausweg. Ich kann an verschiedenen Dingen zweifeln, zum Beispiel an meiner mathematischen Begabung kann ich zweifeln, aber ich verzweifle nicht an meiner mathematischen Begabung. Ich habe zum Glück einen Taschenrechner in der Nähe, meistens, irgendwo. Deswegen verzweifeln bedeutet auch eine Perspektivlosigkeit und Ausweglosigkeit zu erleben und zu erfahren. Eigentlich ist doch Gott derjenige, der die Welt in den Händen hält. Also ist das Verzweifeln, was Asaf hier erlebt, eigentlich eines, was mit Gott zu tun hat. Er verzweifelt an Gott. Und da möchte ich dich bitten, jetzt mal dich zu fragen, an welcher Stelle du selbst mal so etwas wie Verzweiflung erlebt hast. Es ist sehr einfach an dieser Stelle, dann zu sagen, ich verzweifle zum Beispiel an einem Menschen oder an einer festgefahrenen Situation. Aber es gehört unheimlich viel Mut dazu, zuzugeben, Gott, eigentlich verzweifle ich gerade an dir. Wenn dir Schlimmes widerfährt, ist es nämlich, gehört ganz schön viel dazu, den Mut zu haben, vor Gott zu stehen und zu sagen, weißt du Gott, es ist eigentlich nicht nur die verfahrene Situation, die mich gerade vor eine Wand stellt, sondern eigentlich du. Warum hast du es denn so weit kommen lassen, dass ich vor dieser Wand stehe? Oder warum tust du nichts dagegen, dass ich dieser Sache so ausgeliefert bin? Und ich denke, das ist ein absolut wichtiger Schritt bei der ganzen Sache, an der richtigen Sache zu verzweifeln lernen. Denn wenn ich nie den Mut habe, es mal vor Gott auszusprechen und zu sagen, Gott, eigentlich will ich den Vorwurf dir machen. Eigentlich will ich sagen, warum denn? Warum lässt du das eigentlich zu? Wenn ich das nicht mache, dann suche ich das Problem immer auch an einer falschen Stelle, weil ich denke, es wäre vielleicht ein zu unfrommer Gedanke, ihn mal auszusprechen. Ich würde dir im Gegenteil sagen, habe den Mut und ringe mit Gott da, wo es nötig ist. Und versuche nicht, das irgendwie zum Gehen und zur Seite zu gehen, sondern da, wo du wirklich an einem etwas haderst, habe den Mut, es auch auszusprechen, auch vor Gott auszusprechen. Es braucht in gewisser Weise sogar Mut, an Gott zu verzweifeln. Nun ist dieser Psalm aber in einer Hinsicht ganz klar. Er sagt nämlich, Verzweiflung hat Folgen. Das bleibt nicht einfach nur ein Gedanke, sondern da wird etwas mit dir geschehen. Und das können wir in diesem Psalm, finde ich, auf eine hervorragende Art und Weise nachvollziehen. Das ist nämlich sehr eindeutig. Man kann sehr distanziert zweifeln, also sehr rational, also vom Kopf her zweifeln. Das ist einfach. Aber verzweifeln kann man nicht nur rational, sondern da geht's um unser Herz. Da geschieht etwas mit und das erlebt Asaf nun auch. Und zwar lesen wir gleich in Vers 2 davon. Asaf erlebt Folgen an seinem eigenen Herz. Und er spricht hier, finde ich, absolut schonungslos. Er sagt, ich wäre fast gestrauchelt. Ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Es ist nicht nur Kopfgedanken, die mich abgelenkt haben, sondern mein Leben hat eine Grundlage weggezogen bekommen und ich gerate ins Schlittern und rutsche nach unten. Und jetzt sagt er, warum? Vers 3. Denn ich beneidete die Überheblichen. Ich beneidete sie. Ein ganz schön starkes Stück, oder? Er sagt hier selbst, ich bin neidisch. Er sagt nicht, ja, irgendwie gerecht wäre das anders, sondern er sagt, eigentlich will ich deren Leben haben. Er steht vor Gott und betet und sagt, Gott, ich stehe vor dir und ich bin tatsächlich neidisch. Neid bewegt mich da gerade. Das ist der Grund. Ich gucke dir an und sage, eigentlich würde ich so ein Leben gerne haben. Ich hätte gerne so ein Auto und so einen Job, solche Karriereaussichten. Das hätte ich gerne. Und da ist er ganz ehrlich und schonungslos. Er versteckt das nicht hinter irgendeinem frommen Mantel, sondern er sagt, Gott, ganz ehrlich, ich bin neidisch. Ich bin neidisch und ich muss es auch so nennen. Ich bin neidisch, wenn ich sie ansehe. Es hat Folgen für ihn ganz alleine. Denn Neid, das erlebt er nur in sich selbst drin. Dass es, wenn man das nicht will, kriegt das auch kein Mensch auf der Welt jemals mit, dass man neidisch ist. Nun, es gibt noch eine zweite Folge. Also es gibt eine für ihn ganz persönlich. Die zweite Folge ist, dass andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden durch diese Verzweiflung, das, was aus der Verzweiflung erwächst, eigentlich eher. Und zwar lesen wir davon in den Versen 13 und 14. Dort spricht Asaf, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ja, ich werde doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Man könnte sagen, das ist Selbstmitleid. Das ist Selbstmitleid, in dem er da gerade drin steckt. Denn er überlegt sich jetzt, meine Güte, es ist umsonst gewesen, dass ich dir nachgefolgt bin. Wenn es den anderen besser geht, meine Güte. Und dann rechnet er quasi hoch und sagt, ich investiere mich in dich rein, in den Glauben, ich möchte dir nachfolgen. Also geht's mir am Schluss schlechter. Das war ein schlechtes Geschäft, ein schlechter Deal gewesen. Im Grunde spricht er da als jemand, der in Selbstmitleid versinkt. Und dann dachte er auch, den ganzen Tag ist für mich von Unglück geplagt, jeder Morgen ist schon eine Strafe für mich. Das klingt schon ziemlich, ziemlich düster. Also sehr, 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 sehr düster. Aus diesem Selbstmitleid gibt es nun eine Folge, die lesen wir in Vers 15. Da sagt er, hätte ich jemals gesagt, das ist jetzt die Erkenntnis von ihm, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Aha, es gibt einen Moment der Erkenntnis. Er versteht auf einmal etwas über sich selbst und erkennt, wenn ich so handeln würde, dann hätte das eine üble Folge für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Oder man könnte sagen, für meine Glaubensgeschwister, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Ich hätte treulos gehandelt. Er sieht sich selbst eben nicht nur als einfach ein Individuum, sondern er sagt, ich bin Teil einer Gemeinschaft, auch einer Glaubensgemeinschaft. Ich habe hier quasi ein Eid geschworen. Ich habe mich verpflichtet und gesagt, hier, ich möchte gemeinsam mit euch Gott nachfolgen, gemeinsam mit euch nachfolgen. Und in dem Moment, wo ich jetzt umkippe und sage, ich bleibe in diesem Selbstmitleid drin, was ich letztendlich tue, ist, ich schade meinen Geschwistern damit. Ohne es zu wollen, aber so doch, tue ich's. Die dritte Folge, die das Ganze hat, ist eine Folge in der Beziehung zu Gott. Und davon lesen wir in den Versen 21 und 22. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Also vor dir, Gott, stand ich verständnislos. Das sind harte Worte hier. Er sagt, ich war zutiefst verbittert und verletzt. Er ist emotional aus dem Gleichgewicht gekommen und er ärgert sich richtig über Gott. Aber das Spannende ist, die Auswirkung für die Beziehung zu Gott war, dass er dadurch letztendlich blind gegenüber Gott wurde. Er sagt hier, ich war im Grunde wie ein Tier ohne Einsicht. Ich habe nicht begriffen, wer du bist. Ich habe nicht begriffen, wie du mich führst. Ich wollte es auch gar nicht verstehen und war wie so ein Kind im Zornanfall, was auf dem Boden einfach nur noch schlägt, ganz egal, was man sagt. Man ist einfach nicht mehr einem rationalen Gedanken zugänglich, sondern ist nur noch am Durchdrehen, könnte man sagen. Verzweiflung kann die Folge haben, dass wir nicht mehr klar sehen können. Weder uns selbst, noch unseren Nächsten, noch Gott klar sehen können. Und das ist das Tragische an der Verzweiflung. Verzweiflung selbst ist nicht das Gefährliche, sondern das, was aus ihr kommt, ist das, was uns ablenken kann von Gott. Diese Verbitterung, die er erlebt, die macht ihn blind. Nun ist die Frage, wie kommt er da raus? Und dieser Weg, muss ich zugeben, der hat mich ziemlich vom Hocker gehauen. Wie kommt Asaf, der nun verzweifelt an der Situation, dass die Gottlosen reich sind, dass es denen so gut geht und ihm selbst eigentlich so schlecht und den anderen irgendwie auch, die Gott nachfolgen? Wie wird diese Situation gelöst? Wie kommt er da wieder raus? Wie kommt er aus Selbstmitleid und Neid und Ärger und Blindheit? Wie kommt er da raus? Wie sieht sein Weg aus? Der Weg Asafs aus der Verzweiflung geht schrittweise. Und das ist absolut, finde ich, erschütternd großartig, wie er diesen Weg beschreitet und wie er dort herauskommt. Zunächst mal Vers 16. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Es beginnt dieser Weg mit einem Eingeständnis. Er sagt, ich kriege es nicht gelöst. Es gibt keine logische Erklärung, die ich anführen kann. Ich finde keinen Ausweg in meinem Kopf. Es gibt kein Buch, was ich lesen kann, was es mir erklärt und ich dann nachher sage, ja, fein, alles in Ordnung, jetzt habe ich es verstanden. Er sagt, ich bin am Ende. Ich kann es nicht erklären und erkennt damit seine eigene Hilflosigkeit an. Er gibt auf, aus eigener Kraft, aus eigenen Kräften die Antwort zu finden. Und dann kommt das Entscheidende, Vers 17. Es war zu schwer für mich so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Das finde ich ganz außergewöhnlich. Was hat man denn im Heiligtum gemacht? Dort hat man angebetet, Lobpreis. Darum geht es eigentlich im Heiligtum. Und obwohl Asaf am Verzweifeln war an Gott und gesagt hat, Gott, du bist mir, ich verstehe es einfach nicht, ich kann nicht weiter und es frisst mich innerlich auf. Trotz all dem geht er zum Tempel. Trotz all dem geht er zu Gott. Die normale Reaktion bei Verzweiflung ist Rückzug. Die meisten Menschen ziehen sich zurück dabei. Sie versuchen, möglichst wenig Kontakt zu anderen zu haben Und ich möchte vor, wenn ich an Gott verzweifle, möchte ich eigentlich möglichst wenig auch mit ihm zu tun haben, weil er mir da irgendwie so fremd geworden ist in dieser Situation, in dem, was ich erlebe. Asaf macht das nicht. Er sagt, nein, ich will in deine Nähe. Ich verstehe dich nicht, aber ich renne deswegen nicht weg, sondern gerade deswegen laufe ich zu dir hin und sage, ich werde in den Tempel gehen und Lobpreis machen. Lobpreis machen jetzt, die Formulierung ist ein bisschen unglücklich, denke ich, aber in den Lobpreis gehen, ihn anbeten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt hier. Die Wende kommt nicht im Schlaf oder in einem Traum oder durch eine Vision oder durch irgendeinem anderen Prediger, sondern der Umschwung kommt, wenn er sich Gott aussetzt und ihm begegnet. Und da kommt auf einmal, findet er die Lösung für seine Not, den Ausweg aus der Verzweiflung. Er findet im Lobpreis eine Antwort. Und hier wird es so formuliert, hier heißt es, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Er meint hiermit die sogenannten Gottlosen, also die, die im Grunde Gott nicht kümmert, die sich um ihn nicht kümmern und auch so leben, als wäre er nicht da. Der Blick auf das Ende, der kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn wir hier so sitzen, weil er sagt dann hier, ne, denen wird's übel ergehen, dann gibt's Gerichtsworte, die da drin stehen, die werden schlittern, die werden stolpern, die werden zerstört werden und so. Das fühlt sich für uns heutzutage so ein bisschen komisch an, weil solche harten Worte sind wir irgendwie nicht gewohnt, die wirken für uns unhöflich. Es wirkt irgendwie so wenig freundlich, so etwas über andere Menschen zu sagen. So denken wir heute, dass wir da ein bisschen weiter wären. Ich glaube, wir denken heute nicht besser über andere Menschen. Ich glaube, wir machen das alles nur versteckter. Aber ich denke, das kann uns vielleicht ein bisschen Unbehagen bereiten. Der Punkt von Asaf ist aber hier nicht derjenige, dass er sagt, haha, ich habe gesehen, ich komme ja in den Himmel und die halt nicht. Das war für ihn gar nicht die Lösung des Problems. Dass er sagt, ganz am Ende wird es uns irgendwie besser gehen und denen wird es halt irgendwie schlecht gehen. Sondern hinter der Antwort oder in diesen Worten steckt weitaus mehr. Diese sogenannten Gottlosen haben nämlich jetzt schon ein durchaus armseliges Leben. Trotz ihres Reichtums, trotz ihrer Prahlerei, trotz ihrer Gewalt, die sie ausüben und Druck auf andere Menschen, ihre Macht, die sie haben, trotz all dem sind es eigentlich arme Menschen. Und in dem Moment, wo Asaf anbetet, erkennt er, dass sie eigentlich zutiefst arme Menschen sind. Warum? Für die Bibel ist es so, wenn wir uns dieses Weltbild, dieses Menschenbild ansehen, dass es klar ist, dass wir Menschen immer etwas an erster Stelle in unserem Leben stehen haben. Und das kann im Grunde nur zwei verschiedene Sachen sein. Entweder steht Gott an dieser Stelle, an dieser ersten Stelle, an der wichtigsten Stelle in unserem Leben, oder irgendetwas anderes. Irgendetwas, was geschaffen wurde, Menschen, Familie, mein Beruf, Geld, das Häusle vor der Tür, irgendwas in der Art. Und immer wenn etwas anderes an dieser ersten Stelle steht als Gott, nennt die Bibel das Götzendienst. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wenn wir sowas hören, Götzendienst, so ein altes Wort, da denken wir vielleicht in erster Linie an Gegenstände, die man angebetet hat. Also so eine Götzenfigur von irgendeinem Baal oder so und dann hat man sich da niedergeworfen und man denkt, das wäre Götzendienst. Götzendienst ist aber nicht so eine äußerliche Sache, sondern die geht unser eigenes Herz an. Nämlich das, was an erster Stelle steht, ist letztendlich das, was ich im Leben, manchmal in Worten, aber mindestens in Taten, anbete. Asaf erkennt nun dies. Diejenigen, die Gott nicht haben, haben irgendwas anderes an diese Stelle gesetzt. Ihren Einfluss, ihre Macht, ihr finanzielles Auskommen und so weiter. Die Folgen aber davon, dass sie das tun, sind, dass sie letztendlich ein armseliges Leben führen. Denn all das ist vergänglich und macht uns letztendlich nur kaputt. Wie würde also sagen, ist es nicht so, dass wenn Gott nicht an erster Stelle steht, was anderes da steht und das ist alles schön und gut, sondern dieses andere, dieser Götze, der an dieser Stelle steht, wird letztendlich unser Leben versklaven. Und darin erkennt er, sind diese Menschen schon jetzt eigentlich ganz arm dran, denn sie sind Gefangene. Sie sind Gefangene von den Dingen, denen sie nacheifern. Und somit erkennt er, denen geht's eigentlich schon jetzt viel schlechter, wenn er aufs Ende sieht, sogar noch mehr, aber schon hier sind sie eigentlich zutiefst arm dran. Wenn wir uns nun diesen Weg ansehen, von der Verzweiflung, von Neid, von Missgunst und auch von Selbstmitleid, wenn wir uns diesen Weg ansehen, den Asaf hier geht, in den Tempel Gottes, zur Anbetung, zu einer Erkenntnis, zu einem Weg, mit dieser Verzweiflung umzugehen, dann ist es jetzt an der Zeit, mal zu fragen, ist denn jetzt Verzweiflung wirklich Sünde? Wenn wir in der Bibel lesen, werden wir merken, dass ein ganzer Haufen von Menschen, die wir sonst als Glaubensvorbilder sehen, in Momenten waren, in denen sie am Verzweifeln waren. Eine ganze Menge. Wenn man sich mal diese Geschichten mal durchliest und denkt, wo kommt diese Verzweiflung vor? Immer wieder begegnen wir Menschen dabei. Und spannenderweise an keiner Stelle werden sie dafür gerügt, dass sie verzweifeln. Verzweifeln, dass ein Mensch verzweifelt, dafür braucht es nicht viel. Das kann schnell gehen. Verzweiflung selbst ist keine Sünde. Ich würde nur sagen, ihr nachzugeben ist Sünde. Man kann das sehr schön sehen in Vers 26 hier, in dem Psalm. Wortwörtlich steht hier, mein Leib und mein Herz schwindet, die gehen kaputt, wenn man das wortwörtlich übersetzen würde. Mein Leib und mein Herz geht vor die Hunde. Asaf löst die ganze Sache nicht durch Optimismus. Der sagt nicht, ich gucke einfach positiv nach vorne und das wird schon irgendwie reichen dafür. Sondern diese Verzweiflung, auch die Verzweiflung seiner eigenen Endlichkeit, auch vielleicht seiner Krankheit, wenn er das so schreibt, könnte auch sein, dass er in der Situation ist, in der er großes Leid körperlicherseits auch erleidet und vielleicht auch an der Seele. All das nimmt er wahr und leugnet es nicht. Er sagt nicht, denk positiv und dann wird es schon irgendwie alles besser werden. Positives Denken hilft nicht aus Verzweiflung heraus, glaube ich. Er verdrängt die Wirklichkeit in keinster Weise. Aber er findet eine Antwort. Heißt es hier, so gibt doch Gott meiner Seele Halt sogar für immer. Gott gibt meiner Seele Halt. Gegen Verzweiflung hilft an dieser Stelle nicht der Optimismus, sondern man könnte sagen, der vertrauensvolle Realismus. Und zwar rechnet er tatsächlich mit Gott. Er sagt, ich rechne damit, dass du da bist. Und mein Leben hängt in deiner Hand. Und du wirst mich nicht loslassen. Du hältst mich fest. Das ist keine abstrakte Hoffnung für ihn, sondern das ist Tatsache und Realität. Gegen Verzweiflung hilft nicht Optimismus, sondern in dem Fall glaubensvoller, vertrauensvoller Realismus. Wenn du jetzt dich selbst darin entdeckst und sagst, ja, vielleicht geht's mir gerade auch schon so, dass ich über eine Sache langsam am Verzweifeln bin oder vielleicht schon länger da drin stecke, an einer festgefahrenen Situation in der Familie, wo ein Streit da ist, der schon seit Ewigkeiten da ist und alles kaputt macht oder blockiert und einfach nicht weitergeht. Dann ist das, was die Botschaft des heutigen Tages, der Predigt heute, nicht die, dass man sagt, reiß dich ein bisschen mehr zusammen und denk positiv, schau nach vorne und sei irgendwie hoffnungsvoll. Denn Hoffnung ist so eine Sache, die kann man irgendwie schlecht produzieren. Auch auf Zuruf kann man die irgendwie sehr, sehr schlecht produzieren. Vielmehr heißt es, rechne mit Gott und begegne ihm. Zieh dich eben gerade nicht zurück in dich selbst oder in dein Selbstmitleid oder in dein Neid zu anderen Menschen oder was auch immer daraus folgt aus dieser Verzweiflung. Sondern im Gegenteil, suche Gott, gehe ihm nach. Asaf selbst erlebt Gott nicht nur als irgendwie derjenige, der mich nur mal tröstet, sondern er sagt, an dir habe ich meine Freude. Du bist die größte Freude meines Lebens. Und mit diesem Wort aus Vers 28 in diesem Psalm möchte ich die Predigt beschließen. Asaf bekennt sich hier zu Gott. Und dazu, dass er die Quelle von tatsächlicher Freude ist. Vers 28. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. All deine Taten will ich weitererzählen. Lasst uns in Gott das Glück unseres Lebens suchen. Und darin finden wir auch den Ausweg aus jeder Verzweiflung. Amen.